Hallo Weltverbesserer! Dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovation. Abonniere doch unseren Kanal und verpasse keine weitere Episode des Weltverbesserer-Podcasts. Was wäre, wenn der Friedensnobelpreis nicht an eine einzelne Person ginge, sondern an alle Kinder dieser Welt? Genau darüber spreche ich heute mit Tamara Will und Bernhard Hanel. Eine Idee des World Child Forums, die auf den ersten Blick groß wirkt, aber eine ganz einfache Frage stellt. Nach welchen Werten wollen wir unsere gemeinsame Zukunft gestalten? Und für wen eigentlich? Kinder beginnen keine Kriege, aber sie leiden zuerst unter ihnen. Sie tragen keine Verantwortung für den Zustand der Welt, müssen aber in ihr aufwachsen. Und genau deshalb können sie einen neuen Maßstab für das setzen, was wir unter Frieden verstehen. Es geht heute nicht nur um fertige Antworten, sondern um Haltung, um Dialog und um viele Fragen. Welche Welt sind wir bereit, für die nächste Generation zu bauen? Hallo, lieber Bernie, hallo, liebe Tamara. Wie geht's euch? Und erzählt mal, wie seid ihr auf diese super tolle Idee gekommen?
Gut, dann versuche ich so ein bisschen kurz auf die Idee einzugehen. Und mit Ideen, finde ich, ist ja immer so ein bisschen spannend, weil manchmal weiß man nicht mal, woher die kommen oder wie sie kommen oder was alles als Grundlage dafür da war. Aber sozusagen zu dieser Friedensnobelpreis-Idee gibt es schon eine kleine Geschichte. Und die Basis für all das ist das World Child Forum. Das hatte ich ja auch gerade super anmoderiert. Das ist so wie dieser Grundsatz für das Ganze. Aber die Idee kam bei einer Shoppingtour in Stockholm. Ich war mit meiner ältesten Tochter und ihrer Freundin nach Stockholm gefahren. Wir waren eigentlich bei Bullerbü in Urlaub, Familienurlaub. Und ich hatte überhaupt keine Lust, nach Stockholm zu fahren. Aber die großen Mädchen, die wollten unbedingt endlich mal raus aus dem schwedischen Wald und in die große Stadt. Und dann war mein Deal, ich habe gesagt, ich fahre mit euch dahin, okay, aber ihr geht shoppen und ich darf ins Museum. Das war ihnen dann natürlich auch super recht. Und dann waren wir dort und das Erste, wo sie dann losgegangen waren, war, dass ich mich einfach, das war ein Pfingsten, an den Hafen gesetzt habe, an den Stockholmer, diesen kleinen Hafen innen drin, und einen Kaffee getrunken. Und dann war im Hintergrund dieses Grand Hotel, das Bekannte, wo am 10. Dezember immer die gerade frisch nominierten Nobelpreisträger zusammenkommen. Und dann saß ich da und dann war einfach so aus diesem World Child Forum, aus überhaupt meiner Beschäftigung mit Kindheit und Kind und so, dachte ich, Mensch, eigentlich müsste doch der Friedensnobelpreis mal nicht an eine einzelne Person gehen und nicht an was schon Geleistetes, was ich total schätze. Natürlich, ganz viele von diesen Nobelpreisträgerinnen und Nobelpreisträgern sind großartig. Das war gar nicht die Frage, sondern ich habe gedacht, eigentlich wäre das toll und gerade heute, wenn der Friedensnobelpreis mal in die Zukunft und als ein Aufruf an Verantwortung an uns alle ginge. Ja, sozusagen, wir müssen was dafür tun und wir ehren nicht jemand, der was getan hat, sondern wir machen sozusagen, wir drehen es um und sagen, wir müssen alle was dafür tun, dass endlich wirklich Frieden auf der Welt ist. Also sozusagen wie diese Umkehrung. Und da saß ich da vor diesem Hotel und dann habe ich gedacht, was für eine blöde Idee, irgendwie auch verrückt, und habe gleich mal so ein, wie man es ja macht heute, so ein kleines Filmchen gedreht und bei LinkedIn geteilt, habe wirklich nicht nachgedacht, aber das ist bei mir meistens so. Und dann hat es gleich so viel Resonanz, vom ersten Moment so viel Resonanz gehabt, dass ich gedacht habe, okay, vielleicht ist da doch mehr dran, als dass es nur verrückt ist. Und so kam das Ganze ins Rollen und dann kamen so wunderbare Menschen wie die Tamara und viele mehr dazu und haben das unterstützt. Aber so, das war ein bisschen so die Geschichte dazu.
Nun habt ihr ja schon, oder nun hast du jetzt gerade auch nochmal das World Child Forum erwähnt. Tamara, vielleicht kannst du dazu ein bisschen mehr erzählen, auch wenn du jetzt erst dazu gestoßen bist. Aber was ist das überhaupt und was steckt dahinter?
Ja, es gibt ja das Weltwirtschaftsforum in Davos. Und da werden ja einmal im Jahr sehr große Fragen besprochen und sehr große Themen besprochen, von Menschen, die in der Regel sehr viel Macht und Einfluss haben und Geld und ja. Und es gibt eine sehr große Gruppe Menschen, die diese ganzen Entscheidungen sehr betreffen. Und das sind eben die Kinder und die Jugendlichen, die einfach sehr lange mit den ganzen Entscheidungen werden leben müssen. Und die sind in der Regel eher nicht in Davos dabei und werden zum Teil oder wahrscheinlich auch sehr oft gar nicht mitgedacht. Und das war, glaube ich, so der Auslöser. Eigentlich kann ich wieder auf dich verweisen, Bernie, ne? Weil du hast dich damit einfach irgendwann mal sehr beschäftigt und hast halt ja diese Lücke sozusagen gesehen. Ich bin ja jetzt wirklich seit November erst dabei. Und es gab schon zweimal in Davos, in dem Kongresszentrum, nicht zeitgleich wie das Weltwirtschaftsforum, sondern im Sommer, das World Child Forum, was eben aus diesem Gedanken heraus, dass da ja eigentlich wirklich etwas sehr Zentrales fehlt, entstanden ist. Und ja, es sind 5 Tage in Davos im Sommer, wo dann weltweit Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene eingeladen werden und sich in Davos treffen und die ganzen Fragen, die für uns alle relevant sind, besprochen werden.
Deswegen halt auch meine Frage, also was hinter all den ganzen Gedanken steht, die ich jetzt von euch so höre, ist natürlich, die Kinder viel mehr in den Fokus zu rücken, den Kindern viel mehr Gehör zu schenken. Denn sie sind ja unser aller Zukunft und sollten deswegen viel mehr Beachtung finden in der Gesellschaft, als sie es aktuell tun. Was für eine Chance gibt es denn, dass die Nobelpreiskommission sich dazu äußert, was ihr da für eine Idee habt? Oder haben die schon was gesagt?
Nee. Die haben noch nichts gesagt und ich glaube, in der Regel tun sie das auch erst, bin gar nicht ganz sicher, Ende Oktober, also auf jeden Fall eher, oder am 10. November, es gibt irgendein Datum, das liegt eher weiter hinten im Jahr. Es ist aber weltweit, also ich weiß, aus Südkorea, meine ich, haben es 4 Professoren und Professorinnen, haben eine Nominierung eingereicht. Es gibt aus dem Bundestag eine Nominierung, also es haben wirklich weltweit einige Menschen in Oslo die Nominierung eingereicht. Also das läuft. Wie es am Ende ausgehen wird, wissen wir nicht. Was aber bestimmt helfen würde und was auch wirklich eine Relevanz hat, ist, dass wir weiter darüber sprechen. Also ob das jetzt entschieden wird oder nicht, ist das eine. Die Frage, welche Verantwortung übernehmen wir und was bedeutet das eigentlich, wenn wir das Wohl der Kinder in den Fokus stellen, die hängt natürlich nicht davon ab, ob es klappt oder nicht.
Das stimmt. Wenn wir die Kinder als Maßstab nehmen würden für Frieden, was würde sich in der heutigen politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Situation ändern?
Das ist eine super Frage. Die Frage ist ganz kurz zurück, was wäre denn ein kindlicher Maßstab?
Also ich habe im Vorfeld einfach drüber nachgedacht, ne? Was würde zum Beispiel mein Sohn tun? Wobei der ist jetzt schon fast 13, der ist ja schon jugendlich. Ist halt auch die Frage, von welchen Kindern geht man aus?
Auch da fange ich wieder mit einer Anekdote an. Ich finde es immer so wichtig, dass man es irgendwie so andockt an Erlebnisse. Ich bin ja mit unseren Spiel- und Schutzraumprojekten jetzt seit weit über 20 Jahren auf der ganzen Welt unterwegs. Also vom Lepradorf im Nepal zu den Slums in Addis Abeba oder in Sao Paulo oder jetzt in ein paar Wochen in Jordanien und also an allen Orten der Welt. Und ich finde es einfach nochmal kurz spannend zu sehen, dass alle Kinder auf der Welt, und zwar alle Kinder, gleich spielen. Also es gibt keinen kulturellen und keinen, in keinster Weise einen Unterschied von Kindern, die spielen eben vom Slum in Addis Abeba wie, keine Ahnung, ich sitze gerade in Lugano, wie hier in Lugano. Und sie würden auch zu jeder Zeit zusammen spielen. Also das finde ich ja auch nochmal spannend. Und das gilt jetzt erstmal für die jungen Kinder. Also sagen wir irgendwie bis 8 oder keine Ahnung. Ja, wir wissen das ja als Eltern, sie streiten sich mal und sagen, nö, du hast jetzt nö, und so. Aber als Grundlage sozusagen, wie sie die Welt entdecken wollen und wie sie die Welt erkunden wollen, wie sie in ihr Leben kommen wollen, ist das Spiel ja das Maßgebliche, was sie tun. Es ist das Lernen des Kindes, ist das Spiel. Und das wir ihnen ja viel zu wenig ermöglichen im Übrigen, das wäre dann nochmal eine andere Frage, aber da sind alle Kinder erstmal gleich. Jedes Kind ist unterschiedlich, das wissen wir auch. 2,3 Milliarden Kinder sind unter 18, jedes ist total unterschiedlich. Aber die ganze Geste, Welt kennenzulernen, auszuprobieren, zu scheitern, sich sozial zurechtzufinden, dieses ganze Spielerische ist bei allen Kindern identisch. Und das finde ich ja schon mal so spannend, dass wir am Anfang so so an derselben Stelle sind als Menschen und gar nicht so unterschiedlich, wie wir später dann uns gebärden und uns auch zeigen. Und das finde ich fast noch den wichtigsten Punkt, ist, dass das Kind in den jungen Jahren, und das behält es, wenn es Kind sein darf, doch ziemlich lang bei, das erlebe ich auch bei meinen Kindern, dass die Kinder es eben immer bei ihnen möglich ist, die Zukunft nicht als die Fortführung einer katastrophalen Gegenwart zu sehen, wie wir Erwachsene das im Moment ganz stark tun. Ja, wir sind in diese Falle geraten, dass wir eigentlich die Zukunft nur noch als Weiterführung einer völlig missratenen und immer mehr missratenen Gegenwart sehen. Also wir sehen nur noch Stapelkrisen, die wir nicht mehr auseinanderkriegen und gar nicht mehr wissen, wo denn lang. Und Kinder eben in ihrem kindlichen Bewusstsein die Möglichkeit haben, das Morgen immer als wieder einen neuen Möglichkeitsraum zu sehen. Morgen kann alles anders sein. Und dieses Morgen kann alles anders sein, ist der Schlüssel. Ja, also allein diese Möglichkeit zu denken, nein, wir müssen, es ist nicht eine Fortführung und es ist nicht nur, sondern es gibt das wirklich Neue. Und dieses wirklich Neue ist möglich. Wenn wir in diesen offenen Raum gehen, wenn wir den Mut haben, dann ist es genau das, was den Entscheiderinnen und Entscheidern heute und auch gerade, wie Tamara gesagt hat, wenn wir wieder an Davos denken, total fehlt. Weil sie diese Möglichkeit nicht mehr haben. Und das ist sozusagen unser Wunsch beim World Child Forum, dass wir da wieder in die Berührung kommen, dass die Menschen wieder spüren, nein, ich kann das morgen als was Neues sehen, so wie das Kind.
Ja. Ich habe, als du sprachst, Bernie, gemerkt, für mich sind es wirklich zwei Punkte. Deine Frage war ja, was würde sich verändern? Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt für mich ist das Thema Verantwortung. Es ist dann ganz, ganz klar, es gibt erwachsene Menschen, die eine Verantwortung übernehmen für Kinder oder für auch im Grunde ja die ganzen nächsten Generationen. Also man kann es ja noch viel größer denken. Das ist der eine Punkt, den ich einfach total relevant finde. Und was ich selber immer wieder merke, auch wenn ich dir jetzt zuhöre, Bernie, oder wenn wir darüber sprechen, ich finde, unsere Welt ist unfassbar komplex geworden und an so vielen Stellen so traurig, so schwer. Also es gibt so viel zu sagen. Und diese Frage, wenn wir die Kinder zum Maßstab machen, die ist maximal einfach und für mich am Ende eine Antwort auf diese ganzen Themen. Also es ist ja egal, ob wir über Smartphone, Internet, Obdachlosigkeit, Politik, also egal welches Thema, wenn wir gucken, ist es zum Wohle unserer Kinder, finde ich, wird diese Komplexität wieder eindeutig für mich.
Gut, das hat jetzt schon fast ein bisschen meine nächste Frage beantwortet. Ich wollte nämlich fragen, ob dieses, was wir ja auch schon seit Jahren alle kennen, Kinder an die Macht, ob das die Lösung ist. Ich denke nein, weil dann würden alle vielleicht nur noch vor ihren Playstations hängen. Ich habe keine Ahnung. Aber es geht schon darum, dass wir Erwachsenen mehr über die Kinder und an die Kinder denken und aus kindlicher Sicht vielleicht auch versuchen, die Dinge zu betrachten.
Unbedingt. Also dieses Kinder an die Macht war nie die Idee, ja, sondern wir tragen ja die Verantwortung für die Räume, in denen sie groß werden. Und ich glaube, das hatten wir heute Morgen schon mal und das ist sozusagen mein unglaublicher oder vielleicht auch manchmal naiver Idealismus. Ich bin mir sicher oder ganz, ganz sicher. Und Rilke hat es vor 100 Jahren schon mal so schön gesagt, jetzt wissen über 100 Jahren, hat gesagt, die wichtigste Aufgabe des nächsten Jahrhunderts wird sein, freie Kinder zu schaffen. Also er hat und hat es sehr ausgeführt, was er darunter meint. Eben eine glückliche Kindheit. Er hat Schule beschrieben, wie sie sein soll. Er hat und es kann, man kann es nicht schöner beschreiben als Rilke damals. Und das haben wir ja nicht geschafft. Ja, und ich glaube, wir müssen, das wäre unsere allerwichtigste Aufgabe vor Umweltschutz, vor allem anderen, weil es alles nicht nachhaltig wäre, wenn sozusagen Kindheit nicht glücken kann. Und wir merken es heute, wenn Kindheit nicht glückt, also ist nicht dran zu denken, und da habe ich jetzt wirklich viel erfahren, was passiert aus den Kindern aus dem Gazastreifen, wenn sie älter werden? Ja, mit welchem Biografierucksack starten sie? Ja, und wir müssen dafür sorgen, dass Kinder den bestmöglichen Biografierucksack mit Erlebnissen, mit Erfahrungen, mit viel Liebe, mit Schutz, und das sind alles unsere Aufgaben, mit Wissen und so weiter, aber wir müssen eigentlich komplett in diese demutsvolle Rolle schlüpfen und den Kindern diese Räume ermöglichen, dass sie gut, nur so können wir die Welt wirklich in eine bessere Zukunft bringen. Das ist die einzigste Chance, die wir haben.
Mhm. Erzählt doch mal ein bisschen, welche konkreten Aktionen ihr gerade fahrt oder startet, die darauf aufmerksam machen sollen und wie ist das Feedback darauf?
Die konkreteste Aktion gerade ist tatsächlich vielleicht ein bisschen enttäuschend, weil sie nicht so schön zu erzählen ist wie das mit dem Friedensnobelpreis. Wir sind gerade ganz doll mit dem Thema Fundraising beschäftigt. Wir brauchen Geld, damit das nächste World Child Forum wirklich so stattfinden kann, wie uns das gerne wünschen. Das ist gerade das Vorrangige.
Das ist tatsächlich, wo wir am meisten dran sind, weil das World Child Forum dieses Jahr unbedingt stattfinden muss. Und vielleicht schließt es an diesen Moment, wo du sagst, was machen wir für Aktionen? Wir hatten gerade eine Aktion und zwar waren wir an dem Mittwoch in Davos und es war Zufall, das war nicht von uns so geplant, dass es der Mittwoch war, wo auch Trump in Davos war und seine ja doch irgendwie sehr, sehr spezielle, ich weiß nicht, wie man dazu sagt, ohne Rede gehalten hat. Und wir waren zeitgleich dort und waren ja dort mit so einer künstlerischen Intervention einer großen Puppe unterwegs, über vier Meter, was übrigens ein tolles Bild für das World Child Forum war. Das habe ich gar nicht vorher so denken können, weil es genau diesen Perspektivwechsel macht. Alle Menschen dort, die ihr begegnet sind, wurden zu Kindern, nicht nur in der Größe, sondern auch im Herzen, in der Berührung. Und wir sind vielen Menschen begegnet. Hunderten. Und die Aktion hat schon viel irgendwie bewirkt und gezeigt. Aber vielleicht ein für mich der stärkste Moment war, dass der Landammann oder Bürgermeister von Davos, in der Schweiz heißt es Landammann, aber für uns wäre es der Oberbürgermeister, der Stadtvorsteher, ein wirklich sehr sympathischer junger Familienvater, zu uns kam und mich dann ganz unerwartet einfach in den Arm nahm und seinen Kopf an die Schulter legte und sehr bitterlich geschluchzt hat und gesagt hat, ich halte es hier nicht mehr aus. Also der war einfach unter diesem Druck, unter diesem, wo er ist. Und dann hat er mir gesagt, ich will nicht, dass aus Davos sowas in die Welt geht. Gut, dass ihr da seid. Ja, wo wir gemerkt haben, okay, also das kommt, das ist da, dieses Momentum, wo wir andere Geschichten erzählen müssen. Ja, wir müssen wieder in diese Geschichte des Gelingens kommen. Wenn wir weiter nur noch dieses Misslingen uns um die Ohren hauen, kommen wir sozusagen immer tiefer in diesen Sand, wo wir den Kopf dann nur noch reinstecken können. Ja, und das war da so spürbar, dass wir sagen, wir brauchen diese andere Geschichte jetzt. Weil die Menschen leben ja schon immer von Geschichten. Es ist ja alles immer eine Geschichte. Jede Religion ist eine Geschichte, alles sind ja immer Geschichten, die wir brauchen, um uns irgendwo festzuhalten und wir sind gerade in der total falschen Erzählung. Und da will das World Child Forum irgendwie aus dieser Geschichte des Misslingens, sage ich immer, in die Poesie des Gelingens gehen, damit wir eben andere Narrative haben. Und da ist das Narrativ des Kindes, finde ich, das Allerschönste.
Absolut. Das war so berührend in Davos. Das war wirklich schön. Und vielleicht ergänzend, ich fand, dass wenn man diese Stimmung da so beschreibt, das ist ja dieses Tal. Und was Bernie sagte, es war nach der Rede. Und ich weiß nicht, wie du es empfunden hast, Bernie. Ich hatte das Gefühl, nach dieser Rede, es war wirklich schwer in diesem Tal. Also ich hatte das Gefühl, es war traurig, es war resigniert, es war sehr viele Gefühle, die ich wirklich schwer auszuhalten fand. Und dann sind wir halt mit dieser Puppe die Straße Richtung Kongresszentrum langgelaufen, diese leuchtende Puppe, die wirklich Licht da in diese Straße gebracht hat. Und es war wie so ein kollektives Innehalten. Ich kann es gar nicht anders beschreiben. Es war so besonders. Und es war die Situation mit dem Bürgermeister, die Bernie gerade beschrieben hat. Aber alle Menschen haben gestanden, haben gestaunt, haben geschwiegen, haben geweint, haben uns angefasst, haben uns berührt, haben mit uns gesprochen. Also das war wirklich besonders. Und dieser Perspektivwechsel und dieses Berührtwerden und Innehalten, ja, kann ich mich dem anschließen, was du gerade gesagt hast, Bernie.
Schön, da habt ihr anscheinend Hoffnung und Trost gebracht, das ist doch toll. Da du es ja eben schon erwähnt hast, Tamara, ihr braucht Geld, ihr seid gerade stark in einer Fundraising-Phase. Da möchte ich doch gerne mal die Frage vorwegnehmen, was kann man denn tun, wenn man euch helfen möchte? Wenn jetzt Leute zuhören, die sofort sagen so, boah, was für eine tolle Idee, das spukt mir eigentlich auch schon irgendwie immer so im Hinterkopf rum, da muss eigentlich viel mehr getan werden. Wo findet man euch, was kann man tun, kann man auch mitarbeiten, kann man spenden? Erzähl mal.
Ja, man kann auf jeden Fall sich mit uns in Kontakt setzen. Es gibt auch eine Homepage, vielleicht kannst du die einfach teilen. Ich glaube, das ist einfacher jetzt. Darüber gibt es natürlich die Möglichkeit, genau, mit uns zu sprechen. Natürlich gibt es auch eine Kontonummer, über die sehr, sehr gerne gespendet werden kann. Aber darüber hinaus freuen wir uns auch auf jeden Fall über Menschen, die sich mit uns vernetzen, die den Gedanken von dem Friedensnobelpreis in die Welt tragen. Dazu gibt es zum Beispiel eine Petition, die kann ich dir auch noch schicken, das kannst du auch teilen. Natürlich unbedingt auch immer alles gerne weltweit. Also das soll ja alle Menschen erreichen. Und auch für diese ganzen, für die Zeit in Davos, für das World Child Forum, was kommen wird, wenn Leute dazu Ideen haben oder sich mit einbringen wollen, total gerne. Ich bin ja tatsächlich jetzt noch sehr theoretisch. Ich war noch bei keinem World Child Forum. Da würde ich wieder tatsächlich nochmal an dich geben, Bernie, weil du natürlich dann noch viel konkreter sagen kannst, was es da konkret braucht.
Ja, auch da gibt es nur wenig Ergänzungen. Und das eine ist, wir müssen es natürlich einfach, das ist einfach die finanzielle Geschichte ist einfach die Basis. Wir können es sonst nicht machen. Und weil wir ja unbedingt auch die jungen Menschen aus der ganzen Welt haben wollen, es soll keine europäische Veranstaltung sein, es soll wirklich eine Weltveranstaltung sein. Und wenn wir die nach Davos holen wollen, ist das einfach teuer. Ja, also, weil wir müssen sie und wir wollen sie einladen. Es kann nicht sein, dass das sozusagen ein Geldthema ist, ob man da hinkommt oder nicht. Also das wäre ganz unsinnig. Und dann würden wir es sofort lassen. Das heißt, wir laden diese jungen Menschen ein. Das haben wir auch die ersten zwei Mal gemacht. Und wenn wir jetzt wieder, ich denke nur dran, dass es die Möglichkeit gibt, dass wir wieder junge Menschen, die schon im Dialog sind, aus der Ukraine, aus Russland nach Davos kriegen, dass wir wieder junge Menschen aus Palästina und Israel nach Davos kriegen und aus vielen anderen Regionen der Welt, um einfach auf dieser, übrigens, was das WEF nicht schafft, es schafft eben nicht diese Verbindung. Die Russen sind nicht da, ja, und so weiter. Also es schafft eben nicht diesen Schritt in den nächsten Raum sozusagen, ja, der eben nicht mehr politisch ist und der neu politisch ist sozusagen, nicht tagespolitisch. Und das wollen wir unbedingt hinkriegen. Dafür brauchen wir einfach diese finanzielle Unterstützung. Aber wir brauchen auch Ressourcen an Menschen unbedingt, die uns helfen, weil das wahnsinnig viel Arbeit ist, das zu tun. Und natürlich auch Ideen, wo noch so junge Menschen, die zu uns kommen wollen. Und also vielerlei Unterstützung, Gefährtschaft ist wünschenswert.
Super. Also was du eben schon gesagt hast, Tamara, das packen wir natürlich hier in die Folgennotizen. Da kann jeder den Link zu euch finden. Und natürlich auch zu der Petition, die ich selbstverständlich schon längst unterschrieben habe. Wenn ihr drüber nachdenkt, wie die Zukunft aussehen soll. Sagen wir mal, vielleicht in 5 oder vielleicht in 10 Jahren. Was für eine Vision habt ihr da für die Zukunft?
Die Vision hatte nicht einer von uns, sondern die hatte der Bürgermeister von Davos, eben der Philipp Wilhelm, von dem wir gerade schon sprachen. Bei unserem allerersten Gespräch, wo ich in seinem Zimmer saß, hat er eine ganz tolle Vision gehabt und die würde ich gern weiterhaben. Er hat gesagt, Mensch, es wäre so schön, wenn ihr euch etablieren könnt, so wie das World Economic Forum, als komplementär, nicht als gegen, das wollen wir nicht, sondern als komplementär, als daneben. Er hat gesagt, das macht ihr 5, 6, 7 Jahre und dann streichen wir bei beiden den mittleren Begriff. Dann streichen wir beim World Economic Forum Economic und bei euch das Child und dann gibt's das World Forum aus Davos. Das wäre mein Traum. Lass wir den Bürgermeister den Traum wahr werden und gehen dann zusammen. Dann gibt's auch nicht mehr gibt's auch keine 2 Foren mehr, sondern da gibt's in Davos das World Forum.
Schön. Tolle Vision. Die ist super. Habt ihr schon Partner, die es wert sind zu erwähnen, weil sie euch schon wirklich stark helfen und euch wirklich vorantreiben? Und wenn ja, was tun die? Erzählt mal.
Also ich habe spontan an den Friedensnobelpreis gedacht und da haben wir tollste Rückmeldungen bekommen. Aber es gibt natürlich noch viel mehr. Also spontan fällt mir ein, unterstützt hat diese Idee und auch die Nominierung des Friedensnobelpreises zum Beispiel Maja Göpel. Dann hat die Vizepräsidentin des Bundestages Josefine Ortleb unterstützt und nominiert auch. Peter Spiegel ist Teil der ganzen Nominierungs-, also er hat auch selber nominiert. Jamila Tressel zum Beispiel, hilf mir Bernie, es sind viele.
Harald Welzer, Gerald Hüther und also wirklich, und aber eigentlich noch so viele mehr. Ja, das sind jetzt immer die Namen, die dann einem so fallen, weil sie einem so, aber es sind so wunderbar. Also das war wirklich einfach ein ganz großes Geschenk, dass da plötzlich so viele Menschen immer sich einer nach dem anderen so dazu kam und sich dazu gesellten. Und es geht gerade auch immer, immer weiter. Also das hört gar nicht auf, das ist richtig schön. Mit bisschen der Trauer oder dem unserem Problem, und das hängt jetzt wieder am Geld, dass wir teilweise merken, wir können diese Fäden, diese vielen Fäden, die da kommen, sozusagen in unserer Mini-Organisation, die wir sind, aus ehrenamtlichen und nebenher Menschen, was aber auch eine Stärke ist natürlich, nicht nur eine Schwäche, aber eine Stärke, aber um diese viele Fäden gut zu pflegen und auch in die Kraft zu bringen, bräuchte es einfach mehr.
Ja. Ja, gut, das ist ja vielleicht auch wieder ein Aufruf, sich zu engagieren und da vielleicht auch noch zu helfen. Da gibt es ja bestimmt auch Menschen, die da helfen könnten.
Was wir schon angeschnitten hatten, eine kleine Geschichte, vielleicht auch im Sinne eines kleinen Aufrufs. Das Nobelpreiskomitee entscheidet tatsächlich jedes Jahr am 10. Oktober. Entscheidet da nicht, sondern gibt dort bekannt. Entschuldigung. Es wird immer am 10. Oktober werden die Nobelpreise bekannt gegeben. Und wir wissen oder aus gut informierten Kreisen, was aber auch irgendwie klar ist, dass sie nicht sehr viel früher entscheiden. Also sie entscheiden schon in ein paar Wochen, aber sicher nicht vor Ende August. Und bis dahin wäre es einfach großartig und wünschenswert, dass noch viel passiert, dass das immer wieder aufploppt. Ja, und immer wieder zum Thema wird und das möglichst international, dass das Friedensnobelpreiskomitee, was ja klein ist, sozusagen schon immer wieder dieses irgendwoher, es klingelt, ja, die Kinder. Weil sie kriegen wohl jedes Jahr so um die 350 Nominierungen oder irgendwas in der Richtung. Und das sind ja viele und das sind bestimmt auch wieder tolle und wunderbare, aber auch katastrophale dabei, die da angefragt wird. Und es wäre einfach schön, wenn diese Frage, die du ganz am Anfang gesagt hattest, immer weiter gefragt wird. Was wäre denn, wenn? Ja, weil die Frage ist so spannend. Also wenn ich jetzt nach Jordanien gehe und dort sind in dem Kinderdorf sind viele Kinder aus dem Gazastreifen. Was wäre denn, wenn das alles Friedensnobelpreisträgerinnen und Nobelpreisträger wären, also die, denen wir solches Leid zufügen als Erwachsene? Also was ändert sich denn mit dieser Frage? Welche Haltung müssten wir ändern? Ob sich's ändern, ist ja nochmal eine andere Frage, aber müsste sich ändern? Ja, wenn man jetzt auch gerade im Iran hört, dass die dortige Friedensnobelpreisträgerin wieder verhaftet wird, hat es einen anderen Status, weil sie Friedensnobelpreisträgerin ist und kommt dann in die Medien und so weiter. Und jetzt wären es ja 2,3 Milliarden Kinder, die eigentlich dann permanent denen ihr Recht, was sie in den Kinderrechtskonventionen ja da ist, das Recht auf Kindheit und auf eine geschützte Kindheit, ihnen genommen wird. Und das finde ich schon spannend. Und ich fände es toll, wenn das jetzt mal ein Dreivierteljahr ganz oben immer wieder zum Thema wird. Und da kann uns jeder helfen, der irgendwie, ja, die Geschichte, die Frage weitererzählt.
Ja, darüber berichten möchte, in Zeitungen, in Fernsehbeiträgen, predigen in der Kirche, die Petition unterschreiben, die wird dann ans Komitee geschickt, also auf alle Arten und Weisen.
Um das mal konkret zu fragen, ja, also du hast jetzt hier ja diesen Aufruf an uns gerichtet, was würde denn passieren, wenn die Kinder dieser Welt den Friedensnobelpreis bekommen würden? Wer würde den denn abholen?
Genau, einer dieser ganz offenen Räume, und davon lebt das World Child Forum. Wir Erwachsenen suchen ja immer die Antwort und wir haben sie noch nicht. Also wir wissen sie noch nicht, und ich bin mir ganz sicher, dass, wenn das so wäre am 10. Oktober, uns eine ganz tolle Antwort einfällt, so wie uns ja auch diese Frage eingefallen ist, weil wir können ja nicht 2,8 Milliarden Kinder nach Oslo schicken, was wir natürlich gerne täten, aber auch da fällt uns bestimmt im richtigen Moment dann das Richtige ein, weil wir vertrauen auf genau diese Intuition.
Denn der Friedensnobelpreis ist ja, so viel ich das weiß, auch mit einer Geldsumme verbunden, die man bekommt. Und die müsste dann ja auch gerecht aufgeteilt werden. Das wäre auf jeden Fall noch eine Herausforderung, aber ich denke, das ist eine Herausforderung, die zu meistern ist.
Das kriegen wir hin.
Ja, und vielleicht dazu ergänzend, wir haben das bisher so gut auch hingekriegt, wirklich so viel von der Gemeinschaft, die uns ja alle umgibt, auch zu profitieren und miteinander zu denken. Wir haben jetzt beispielsweise auch zu diesen ganzen Fragen, wie wir das verbreiten mit dem Friedensnobelpreis, wir haben sehr spontan einen LinkedIn-Aufruf gestartet und einfach gefragt, wer hat Lust, mit uns nachzudenken. Und nur aus dieser Frage ist so eine tolle, große, engagierte Gruppe entstanden, die regelmäßig mit uns in Kontakt sind und mit uns nachdenken. Das finde ich nochmal wichtig zu ergänzen. Also sollte es da Geld geben, dann werden nicht Bernie und ich irgendeine Entscheidung treffen oder das Viererteam oder so, sondern auch dann wird es irgendeine gemeinschaftliche, große, ich weiß es nicht wie, also eigentlich kann ich mich nur auch wieder dem anschließen, es wird gehen, ja, aber die Frage wird eine gute Entscheidung finden.
Auf jeden Fall, positiv denken, auch in dem Fall. Denk mal einmal drüber nach, weil ich habe eben diese Frage an mich selber gehabt. Was habt ihr zuletzt von einem Kind oder von Kindern gelernt? Weil ich finde, dass Kinder uns so viel beibringen oder wieder ins Gedächtnis zurückrufen können, was wir im Alltag vergessen.
Jetzt wird es ein bisschen kitschig, aber das wird es bei mir in Bezug auf Kinder immer. Also es gibt wenig Sachen, wenn überhaupt, was ich lieber mache, als meinen Kindern vorlesen abends. Ja, und dann ist man da zusammen, kuschelt im Bett und liest vor. Und da spüre ich so dieses, also, und das lerne ich auch immer wieder, und das wünsche ich mir, dass ich das als Erwachsener auch wieder lernen und kann, so diese bedingungslose Liebe und dieses einfach sich hingeben an diesen anderen Menschen und auch das gegenseitige Dankbarsein, dass man jetzt zusammen ist. Ich finde es so stark, also, Ich erlebe das jeden Abend, also jedes Mal aufs Neue, dass ich immer denke, das kann doch gar nicht nochmal so stark sein und nochmal und jeden Abend wieder. Ja, also, dass man als Mensch sich einfach vertrauen kann und sich bedingungslos lieben kann, dass es geht. Ja, und dass wir darauf vertrauen können, dass wir diese Kraft und diese Möglichkeit haben und es als Erwachsene so unfassbar verlernen. Übrigens ein toller Hesse-Zitat. Ich bin ja gerade genau am Fuße hier in Lugano von Hesses längsten Wohnort. Ja, der mal gesagt hat, es geht nicht so gründlich verloren wie das Kindliche im Menschen, als wenn man erwachsen wird. Ja, und er beschreibt es dann als großen Verlust und als große Trauer. Ja, und das spüre ich so. Und das kann ich jedes Mal wieder von den Kindern lernen und hoffe, dass sie es mir immer wieder beibringen, dass das eigentlich ja unsere Aufgabe ist, ja, einfach zu lieben, den anderen.
Ja. Ich finde das auch ganz schwer, das so mit einem Beispiel zu erklären. Es ist wirklich, also wenn ich anfange, darüber nachzudenken, ich habe halt 3 Kinder und ich würde sagen, also von der Schwangerschaft an war das ein Miteinander, voneinander lernen und lieben und streiten und auseinandersetzen und sich selbst reflektieren, und also da ist eigentlich so ein Beispiel, ist fast viel zu klein. Was mir aber trotzdem einfällt, ich habe gestern mit meinem großen Sohn, der ist 23, gesprochen, und der macht ganz viel Kunst und der will sich gerade bewerben an der Kunstschule, und der hat gestern was gesagt, da habe ich gedacht, genau, also weil das total resoniert hat, auch mit dem, was wir beim World Child Forum immer wieder auch besprechen und so als Thema haben. Er hat gesagt, als er sich überlegen wollte, wie er sein Bewerbungsschreiben verfasst, warum er Kunst machen will, hat er gesagt, er möchte Kunst machen, weil er wieder lernen möchte, an Dinge heranzugehen wie kleine Kinder. Und das ist, also das fand ich so schön, dass er das gesagt hat. Ich kann jetzt gar nicht genau sagen, was ich daraus gelernt habe. Das wird es schon wieder viel zu klein machen, finde ich. Aber das ist so einer dieser Momente, für den ich einfach dankbar bin mit meinen Kindern. Und ich bin froh. Ich meine, er ist ja noch nicht so ganz ewig lange weg von seiner Zeit, als er kleiner war. Und ich glaube, das ist ein guter Plan, deswegen Künstler werden zu wollen.
Ja, auf jeden Fall. Sehr schön. Also ich muss sagen, ich glaube, ich habe von meinem Sohn, ganz viel fällt mir jetzt ein, als er kleiner war, einfach dieser Fokus und die Achtsamkeit, mit großen Augen durch die Welt zu gehen und alles so zu sehen, als ob man neu auf der Welt ist, die schönen Dinge wieder viel mehr und viel öfter zu erkennen, aber auch die nicht so guten Dinge mit ganz anderen Augen zu sehen. Ich glaube, da habe ich unglaublich viel nochmal mit anderen Augen auf die Welt geschaut und mit wahrscheinlich viel fokussierteren Augen und viel achtsameren Augen und auch dieses geduldig sein. Ich glaube, das habe ich auch neu gelernt, dadurch, dass ich ein Kind habe. Schon allein, dass auch kleine Kinder darauf hinweisen, dass man sein Smartphone mal zur Seite legt. Ne? Das ist ja schon schlimm genug, aber es passiert einem als Mutter halt. Und ja, da denkt man nochmal ganz anders über die Dinge nach, die man so tut jeden Tag und den Stress, den man sich manchmal so macht.
Das ist auch toll, dass du das sagst, finde ich. Weil das, ja, diese Schönheit, die in dieser Welt ist, die Schönheit der Welt, das ist wirklich was, finde ich, was man auch, also das, ja, kann ich auch ganz viel mit anfangen, dass du das so sagst. Und die Liebe zu dem, was uns eigentlich hier alles so umgibt und wie schützenswert das alles ist, ja.
Für mich seid ihr ja Weltverbesserer mit diesem ganzen Engagement, was ihr da an den Tag legt, für die Kinder, für die Zukunft dieser Welt vor allem ja aber auch. Deswegen meine Frage, und ihr habt sie bestimmt in kleinen Teilen schon im Laufe des Gesprächs mehrfach beantwortet: Was müsste passieren, damit die Welt ein besserer Ort wird? Wenn ihr euch drei Dinge wünschen dürftet, was würdet ihr euch wünschen? Du jetzt hier mal konkret.
Naja, also das liegt natürlich jetzt nahe. Also das Wohl der Kinder zum Maßstab zu machen, ist auf jeden Fall meine Nummer eins. Willst du mal deine Nummer eins sagen, Bernie?
Ja, das ist jetzt blöd, wenn ich das einfach doppel, gell? Weil das ist definitiv sozusagen Kindheit glücken zu lassen, ja. Ich sag so einen richtig doofen Satz, aber ich finde ihn gerade richtig. Also so Bullerbü für alle. Ja, also diese Kindheit, die wenig Menschen so gut beschreiben konnte wie Astrid Lindgren. Ja, diese Art der Kindheit, die Kinder so stark macht, dass sie in dieser unfassbar komplexen Situation von heute zurechtkommen. Nummer eins, eindeutig, ja.
Ja, ich würde es aber wirklich noch mal ergänzen. Auch das ist vielleicht kitschig, aber dieser Ausdruck, diese Schönheit der Welt wirklich wieder fühlen zu können, das würde ich anschließen, weil ich glaube, das würde uns allen sehr, sehr gut tun, den Fokus darauf zu richten, was uns eigentlich hier umgibt und wie schützenswert das ist.
Ja.
Ja, und dass wir nie vergessen, dass wir immer Kind sind, weil wir sind immer Kind unserer Eltern, egal was passiert und völlig egal auch, was mit unserer Biografie passiert und alles. Wir sind immer Kind unserer Eltern und wir dürfen das nie vergessen. Es gibt nicht das Kind und dann nachher den Erwachsenen, sondern wir sind einfach Menschen in sehr unterschiedlichen Aufgaben und Situationen. Und dieses Kind ist immer berührbar. Das glaube ich, dieses Kind in jedem lässt sich immer berühren und daran glaube ich so fest. Deswegen, ich glaube, dass man die Menschen, wo wir es am allerwenigsten denken, dass man selbst die in diesem Kindsein berühren könnte. Und das wünsche ich mir, dass wir uns gegenseitig so viel, 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 viel mehr versuchen zu berühren wieder, in Resonanz zu kommen, in echte Resonanz. Ja,
ja, schön.
Und so gut gesagt. Jedes ja. Kind, was neu auf die Welt kommt, ist, also niemand weiß vorher, wie es aussieht, wie es werden wird. Niemand. Es ist komplett für mich auch so das Symbol des Neuen und der neuen Chancen und der neuen Möglichkeiten und der neuen Liebe und alles, was damit zusammenhängt. Und das würde ich wirklich als Drittes sagen. Diese Bereitschaft und diese Lust, Neues zu entdecken. Es gibt so viel Neues, was so viele Möglichkeiten bringt. Wie, also als kleines Beispiel dieser Friedensnobelpreis, das war auch, Freundinnen haben zu mir gesagt, ja, süße Idee, aber lustig, klappt eh nicht. Zack, ist es in der Welt. Und das gibt's im Kleinen und Großen. Und das, diese Suche nach Neuem, die Lust am Neuen, das wäre mein drittes. Ich könnte noch weitermachen.
Habt ihr denn eine Idee für den Alltag, wie man das vielleicht auch einfach im Alltag umsetzen kann? Also ich überlege nämlich gerade, was man da vielleicht auch sich einfach selber mal wieder auf die Fahnen schreiben sollte, damit man das auch so jeden Tag halt praktisch sich wieder vorhält. Der Friedensnobelpreis ist eine super Sache und ein großes Ziel für dieses Jahr. Vielleicht, wenn es dieses Jahr nicht klappt, sonst für nächstes Jahr, ist ja auch egal. Aber was kann man im Alltag machen, um das auch zu realisieren und auch um den Kindern halt wieder mehr Aufmerksamkeit und Fokus zu geben?
Also ich kann ja ganz kurz sagen, bei uns ist das, oder bei mir ist das schon im Alltag, im Familienalltag, hat sich da auch was verändert, seitdem ich mir diese Frage gestellt habe. Wenn es irgendwelche Themen gibt, ich weiß es nicht, mein Sohn will länger abends ausgehen, Handynutzung, Filme gucken, was auch immer. Ich habe schon für mich als inneren Kompass diese Frage ganz tief verankert. Und ich weiß, dass ich früher immer wieder auch mich gefragt habe, was haben seine Freunde? Ist es jetzt ungerecht, wenn die was haben und er nicht? Ich stelle mir die Frage so nicht mehr. Ich stelle mir die Frage, ist es zum Wohl von meinem Kind?
Ja, und ich wünsche mir, dass wir im Alltag, und es kann ganz kurz sein, einfach wieder mehr ins Spielen kommen. Und das meine ich wirklich so, wie ich sage. Also Gerald Hüther hat mal gesagt, ein Kind, was wirklich ganz gesund aufwachsen soll, braucht 5 Stunden Freispiel am Tag. Ja, das ist unfassbar. Das ist so weit weg von allem, was wir... Aber was ist Freispiel? Beim Zähneputzen, vielleicht kann man das spielerisch tun. Ja, wir sollten viel, viel, viel mehr das Spielerische als Lerngeschichte in den Schulen nutzen. Da wären wir beim nächsten Thema. Wir brauchen eine komplette neue Bildungslandschaft. Ja, und immer ist das Spiel sozusagen dieses Spielerische. Warum spielen wir nicht mehr mit unseren Kindern auf den Straßen? Ja, warum sind die Straßen plötzlich spielleer? Und es gibt nur noch die kleinen Ghettos, die nennen sich dann Spielplätze, wo man das Spiel hinverdammt hat. Sozusagen, wenn wir wieder ins Spiel kommen, gemeinsam, und da sind wir ja bei Schiller, nur wo der Mensch spielt, ist er frei. Das wäre eigentlich meine Alltagsgeschichte, dass wir so viel wieder mehr zum Spiel machen, zum wirklich Spielerischen. Und in dem Spiel können wir uns ganz anders begegnen.
Ja, dabei fällt mir etwas ein, was ich vor einigen Jahren mir wieder auf meinen innerlichen Zettel geschrieben habe. Da habe ich eine Fortbildung zum Thema Bildungsjournalismus gemacht, das Nina Grunenberg Fellowship. Und da war so das Fazit am Ende von 2 Wochen, in denen ich mich sehr intensiv mit dem Thema Bildung beschäftigt habe, dass wir wieder mehr mit unseren Kindern lachen müssen. Ein Tag, an dem wir nicht mit unseren Kindern gelacht haben, ist ein verlorener Tag. Wir haben so viele Herausforderungen im Alltag und so viele Herausforderungen auch mit der Entwicklung unserer Kinder, dass wir häufig sehr auf diese Herausforderungen fokussiert sind und gar nicht mehr daran denken, dass man halt auch Freude im Alltag haben muss. Und das fand ich auch sehr wichtig. Ja. Gut, ihr Lieben, dann stelle ich doch mal meine letzten Fragen. Und zwar, eine geht immer nach einem Buchtipp. Lest ihr gerne und habt ihr einen Buchtipp für mich und meine Hörerinnen und meinen kleinen Buchsponsor Booklooker?
Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
Mein Sohn hat mir ein Buch geschenkt, das heißt Friedas Köchin. Das lese ich gerade. Frage mich gerade, ob ich das empfehlen kann. Ich finde es bisher total toll, aber ich habe es noch nicht zu Ende gelesen. Deswegen bis zur Mitte ist es empfehlenswert.
Genau, und meine kleine Bibel, die ich immer dabei habe, ich war darauf vorbereitet, ist, weil ich es so wunderschön finde, von Markus Gabriel. Liebe Kinder oder Zukunft als Quelle der Verantwortung. Ein ganz wunderbares Büchlein über das alles, was wir gerade gesprochen
haben. Sehr schön. Ich habe auch noch einen Buchtipp. Habe ich allerdings gerade erst angefangen, quer zu lesen. Ein recht neues Buch von Alexander Brandt, Die Bildungsweltmeister. Eine Reise zu den besten Schulen der Welt und was ihr von ihnen lernen könnt. Das ist auch ein richtig tolles Buch, finde ich, bisher. Und kann ich, glaube ich, auch sehr empfehlen. Ja, ihr Lieben, dann überlasse ich euch mal sozusagen das Schlusswort und verabschiede mich mit der Frage, die wir uns vielleicht alle mitnehmen sollten. Welche Welt entsteht, wenn wir anfangen, sie konsequent aus Sicht der Kinder zu gestalten? Ja, was habt ihr noch dazu zu sagen?
Also ich habe sofort Bilder im Kopf. Ich habe sofort Fläche zum Draußensein, Fläche für Begegnung, Fläche für Berührung. Kontakt, Beziehung, aufeinander aufpassen, gucken, Natur beobachten, Bäche. Also ich kann mit Bildern eigentlich darauf antworten.
Super. Bernie?
Ich glaube, es wird wieder eine Welt, mehr eine Welt entstehen, wo wir sagen, das Unverfügbare, also das was wir, wo wir eben nicht drüber verfügen können, oder das Geheimnisvolle, ist genauso Bestandteil wie eben das Wissen über alles. Und dadurch wird die Welt einfach, bleibt sie dauernd in Bewegung, und sie bleibt vor allem, und davor habe ich am meisten Angst, dass das verloren geht, sie bleibt vor allem lebendig.
Schön. Damit enden wir dieses Interview. Ich danke euch ganz, ganz herzlich, vor allem für euer großartiges Engagement. Macht weiter so, lasst euch niemals unterkriegen, sondern bleibt immer in dieser Energie, die ihr hier in diesem Podcast rübergebracht habt. Es war sehr schön, mit euch zu sprechen und sehr inspirierend. Vielen Dank. Tschüss.
Danke dir auch. Mir hat es auch Spaß gemacht.
Vielen Dank.
Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer findet ihr natürlich alle Informationen und Links zu diesem Projekt in den Shownotes. Hat es euch gefallen? Fühlt ihr euch inspiriert, bewegt? Habt ihr Verbesserungsvorschläge für mich? Dann schreibt mir gerne. Auch die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes. Abonniert doch den Weltverbesserer-Podcast, dann verpasst ihr keine Episode mehr. Teilt, liked und kommentiert diese Folge des Weltverbesserer-Podcasts. Ich würde mich sehr freuen. Vielen Dank dafür und bis bald. Eure Birte.